und von Vers 17 bis 24.
Gott, du hast gemeint, das Lied ist nicht verkehrt.
Nein,
sondern wir sollen das, was wir singen, sollen wir verstehen. Du hast nicht gesagt, dass es nicht verkehrt ist.
Dieses Lied,
sondern nur, dass wir
nur gesagt,
verstehen, was wir singen. Ja.
Kapitel 4, Vers 17 bis 24 und danach wieder von 29 bis 30.
So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens, welche ruchlos sind und ergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Unreinigkeit samt dem Geiz. Ihr aber habt Christum nicht also gelernt, so ihr anders von ihm gehört habt und ihm gelehrt seid, wie in Jesu ein rechtschaffenes Wesen ist. So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann von 29.
Ja, 29 bis 30.
Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf dem Tag der Erlösung.
Und jetzt noch Kapitel 5, Vers 1 bis 2.
So seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns als Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch.
Dankeschön. Hier haben wir ein ganzes Programm, das alle angeht, selbst auch noch uns. Denn solange wir in der Welt sind, oder die Welt noch lieben, leiden wir an den gleichen Gefühlen, wie hier die Heiden gehabt haben. Was haben sie gemacht? Erstens war ihr Herz war verstockt, verhärtet und unwissend. Darum muss man immer viel Geduld haben, weil es heißt hier, wegen eurer Unwissenheit wart ihr fremd dem Leben Gottes. Auf Französisch heißt es, nicht wie es auf Deutsch steht, sondern hier ist das Leben von Gott gemeint, wie er lebt. Und das müssen wir betrachten. Wie lebt Gott? Und dann finden wir natürlich nur ein Beispiel, wie Gott gelebt hat, und das ist Jesus Christus, weil er ja Gott war auf dieser Erde. Und da sehen wir, wie er gelebt hat, ist er uns ein Beispiel geworden. Selbst wenn wir hier an Gott Vater denken, können wir nicht wissen, wie er lebt im Himmel. Das werden wir dann sehen, so Gott will, wenn wir einmal im Himmel sind. Aber wir haben doch ein Beispiel von Jesus Christus, der uns mit Gott versöhnt hat, indem er selber Gottes Sohn war. Und so wie er gelebt hat, können wir uns auch vorstellen, lebt Gott. Dann heißt es, dass wir nicht immer wieder etwas uns gelüsten lassen. Denn die Zeit ist heute gekommen, wo wir uns sagen, die Zeit ist kurz. Auch Apostel Petrus hat das auch gesagt und hat es erwähnt. Sollen wir wirklich noch das oder jenes unternehmen? Ich glaube, es ist die Zeit, dass wir uns immer wieder überlegen, lohnt es sich noch oder lohnt es sich nicht? Darin sollen wir aber nicht fanatisch sein, denn wir sollen bauen und aufrichten, solange wir noch etwas zu tun haben mit unseren Händen. Selbst wenn es morgen wieder abgerissen wird, wenn es ein Zeuge sein kann für Gott. Nur aus diesem Grunde. Nur dann. Andernfalls ist es Eitelkeit, ist es ein beschmutztes Kleid.
Hat Luther nicht einmal gesagt, wenn er wüsste, dass Jesus morgen käme, würde er heute noch ein Bäumlein pflanzen?
Ja, Jerusalem stand kurz vor der Belagerung der Babylonier. Und Gott wusste, dass die ganze Stadt zerstört würde von den Babylonern und dass fast alle Leute deportiert würden nach Babylonien, in das Land der Chaldäer. Und doch hat Gott kurz bevor, als das die Herrscher schon gegen die Stadt kam, hat er gesagt, kaufe ein Land. Und warum? Damit er hier einen Besitz hat, wo er die Leute empfangen kann, das ihm gehört. Und tatsächlich, einige Leute konnten in Jerusalem bleiben und konnten ihr Leben weiterführen. Wer wusste, wer bleibt? Niemand. Aber eben, dadurch, dass andere friedfertig waren und die Charaktereigenschaften von Gott haben, hat Gott sie nicht deportieren lassen, sondern hat sie als Zeugen hier gelassen in Jerusalem, damit sie noch Zeugen sind für die, die zurückbleiben. Und so soll es auch für uns sein, denn wir haben auch unter uns immer wieder Menschen, die von Satan nach Chaldäen deportiert werden, auch Gottes Kinder werden nach Chaldäa deportiert, um dort auch wieder Zeugen zu sein, wie damals Daniel es auch war und die Jünger. Die hätten sich auch fragen können, jetzt sind wir so standhaft gewesen, haben wirklich an Gott geglaubt, wir sind uns keiner Sünde schuldig und jetzt werden wir nach Babylon gebracht. Ist das nicht ungerecht? Nein, weil sie eben so waren, hat Gott sie gebrauchen können, ihn an den Hof von einem König zu bringen. Und erst da haben sie dann erkannt, warum sie wegen der Untreuigkeit des Volkes mussten sie mitleiden und wurden nach Babylon deportiert. Genau gleich, einem jungen Mädchen, da haben die Syrier, glaube ich, war es, haben einen auf Französisch heißt es, ils ont fait une sortie.
Ein
Überfall. Ein Überfall, ja, danke. Sie haben einen Überfall gemacht.
Ein Überfall?
Ja, ja, ein Sortie. Sie haben einen Überfall gemacht auf Israel. Mhm. Und dort haben sie ein israelitisches Mädchen gefangen genommen. Und das ist dann in das Haus gekommen vom Heerführer von diesem Land. Das Mädchen hätte sich auch fragen können. Jetzt bin ich von den Eltern getrennt, bin in einem fremden Land und bin sozusagen eine Sklavin hier. Ist das Gottes Gerechtigkeit? Josef war genau dasselbe. Josef war ein Kind Gottes. Natürlich. Was ist der Beweis, dass er ein Kind Gottes war? Die Träume, die er hatte, zeigt uns, dass er ein Kind Gottes war. Und doch hat es Gott zugelassen, dass Josef nach Ägypten verschickt wurde. Und zwar hat es zwei Gründe. Welche Gründe waren es? Der erste Grund war, wenn er zu Hause geblieben wäre, wäre er verloren gegangen, weil er von seinem Vater verwöhnt wurde. Und der zweite Grund war, damit er ein Licht in Ägypten ist und sich viele zu Gott bekehren und er das Volk Gottes noch rettet. Er war der Retter des Volkes Gottes. Das hat er sich nicht träumen lassen vorher, dass das so war. Und darum ist es für uns auch gut, wenn wir immer und immer wieder an diese drei und noch mehrere Eigenschaften denken, an diese Ereignisse denken und uns sagen, wir sind da oder dorthin gekommen, weil es Gottes Willen war. Und trotzdem muss man sagen, es war im Urgedanken nicht immer der Wille Gottes. Denn wenn jemand seine Pflicht erfüllt hätte, wäre es nicht nötig gewesen. Bitte?
Aber die Träume wurden erfüllt, wo er als Jung hatte und seinen Brüdern erzählte.
Ja.
Und Josef, die wurden das mal verstanden.
Er selber hat diese Träume nicht verstanden.
Nein.
Er hat sie auch selber falsch ausgelegt. Denn er glaubte, in seiner Familie ein Führer zu werden. Dabei wurde er ein Führer in einem fremden Land. Und so sind Gottes Wege sonderbar. Aber wenn wir diese Sachen nicht studieren, dann können wir zerschellen an unserem Schicksal. Können dazu kommen, dass wir murren und unzufrieden werden, weil wir das oder jenes uns anders vorgestellt haben. Und das soll unser Charakter sein, sich dem Willen Gottes immer zu beugen, in welcher Situation wir auch sind. Und sich immer sagen, es gibt einen Bibelspruch in Römer 8, alles dient zum
Besten
oder zum Guten.
Alle Dinge müssen zum Besten dienen, denen, die den Herrn lieben.
Auch so ist es. Auch ist es. Auf Französisch heißt es, tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Alles dient zum Besten.
Alles beiträgt.
Ja, ja, alles, ja, trägt zum Besten bei. Aber für wer? Nur für die, die Gott wirklich lieben. Und Gott lieben heißt, sich ihm untertan bleiben. Dann fahren wir weiter hier. Die Epheser waren das Volk, das am meisten tiefe Wahrheit bekommen hat. An keinem Volk hat Paulus so tiefe Wahrheit bringen können wie den Ephesern. Und doch sind sie etwas von der Wahrheit abgekommen. Und darum hat er gesagt, aber ihr, es ist nicht so, wie ihr Christus gelernt habt. Und da müssen wir uns auch fragen, wie haben wir Christus gelernt? Was haben wir für Eigenschaften gelernt von Jesus Christus? Wie sehen wir Christus? Und was erwarten wir von Christus? Und wir haben von ihm was gelernt? Ihr seid unterrichtet worden, Vers 22.
Den alten Menschen nach seinem Lüsten.
Was? Weiter?
Und Irrtum.
Nein, das stimmt
nicht. 22.
Ja.
So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verdreht.
Ja, was haben wir von Christus gelernt? Dass wir den alten Mann ablegen sollen. Und hier ist das französische Wort dépouiller. Wenn man das Wort dépouiller nennt, dann wird jemand von jemandem die Kleider direkt vom Leibe gerissen. Das ist dépouiller. Ein Blößen. Er steht nackt da. Aber er kann nicht nackt bleiben. Und doch gibt es Leute, die sind nackt vor Gott. Weil sie was nicht haben?
Das Kleid der Gerechtigkeit.
Und das müssen wir unbedingt haben. Und dieser alte Mann, der verfault, heißt es hier. Weil sie in Betrug sind. Die trügerisch sind. Und dann heißt es, ihr seid gelehrt worden von Jesus Christus, dass euer Geist erneuert wird. Und was sehen wir hier? Was können wir nicht tun? Das, was wir haben, können wir nicht ändern. Das bleibt bis zur Verwandlung. Aber etwas können wir tun durch Jesus Christus.
Die Gesinnung
ändern. Das Gemüt. Les Sentiments, unsere Gefühle, den Charakter, der kann verwandelt werden. Und das ist das, was Christus, wenn wir ihn richtig kennenlernen, von uns verlangt. Charakteränderung. Nach einer anderen Richtung denken oder nach einer anderen Richtung instruiert werden. Das heißt, wir erfahren eine Umschulung. Und das ist eben das, was viele nicht wollen. Und ihr werdet gleich sehen nach dem System, dass wer sich nicht umschulen lässt oder umschulen lassen will, dass er immer noch der alte Mann hat. Und was gibt uns das, diese Umschulung? Gibt uns Intelligenz. Und was müssen wir dann anziehen? Den neuen Menschen. Aber wer hat diesen neuen Menschen gebracht?
Der nach Gott geschaffen.
Der nach Gott geschaffen. Das ist eine Schöpfung von Gott. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist ein Schöpferakt. Wenn er seinen Willen durchsetzt, was geschieht dann? Dann ist es. Aber es ist erst, wenn wir es glauben. In dem Moment kann er es auch tun. Also ist der neue Mensch eine Neuschöpfung. Und wenn wir daran nicht glauben können, dann werden wir das Ziel nie erreichen. Das geschieht nur durch Glauben. Wir müssen es glauben. Und Schwester Weiz sagt, in dem schönen Büchlein, der Weg zu Christus, bittet um ein neues Herz. Und warum? Denn Gott wartet immer nur auf das, dass wir um dieses bitten, weil es eine Verheißung ist für uns. Und dann sagt sie, steht nicht auf, bevor ihr danket, es erhalten zu haben. Und wenn wir es einmal haben, müssen wir da Gefühle haben, müssen wir da irgendeine Demonstration haben, dass wir jetzt ein neues Herz haben. Gar nicht. Selbst wenn wir auch nichts fühlen, das kommt dann nach und nach. Sollen wir dennoch denken, dass es so ist?
Bitte? Ich glaube, wenn wir meinen, wir fühlen etwas, dann entartet sich es in Schwärmerei aus.
Ja.
Ist dann kein Akt, wirklicher Akt, sondern nur Schwärmerei. Ja.
Denn wir wollen dann eine Demonstration und dann fangen wir an, richtig Theater zu spielen. Und das ist dann auch falsch. Aber ein neues Herz ist eine ruhige, erwartende und ausgeglichene Natur, die sich sagt, ich habe jetzt ein neues Herz, ich habe den Heiligen Geist, jetzt erwarte ich von Gott, dass er mich führt. Und dann kommt es natürlich, wie ich das letzte Mal gesagt habe, der Vergleich mit der Birne, dass wir uns dann schlechter sehen. Und warum? Weil wir leider noch öfters auf die Sünden schauen, die wir schon lange gebeichtet haben. Denn ohne die wissentlichen Sünden gebeichtet zu haben und abgelegt zu haben und von ihnen gereinigt zu sein, bekommen wir nie ein neues Herz. Gott kann das nicht tun. Aber die unwissenden Sünden, die noch in uns sind, da wissen wir, es gibt noch Arbeit für uns, bis wir so sind wie der Charakter Jesus. Aber was braucht es dann? Wir durchbetrachten, geschieht was?
Wenn wir verwandelt.
Durch Betrachten werden wir verwandelt. Und so ist es auch, es ist ein natürliches Gesetz. Wenn man einen Metzgerbursche oder einen Bäckerbursche auf der Straße sieht oder hört, was pfeift er, was singt er? Oder was afft er nach öfters? Auch Mädchen. Irgendein Filmstar, irgendein jemand, von dem sie angesprochen werden, wenn sie ständig ins Kino gehen. Wie öfter hat man gesehen, dass einer, der viel Indianerbücher liest, plötzlich steckte sich eine Feder in die Haare, nicht? Wer von Tarzan gelesen hat, oder irgendeine andere Sachen. Wie sieht man die Kinder, oder Wild West zum Beispiel, die ahnen alles nach. Und werden dann tatsächlich verwandelt nach dem, was sie betrachten. Und darum ist das Fernsehen halt heute so ein Teufelskasten nicht möglich.
Ja. Das Beispiel von der schwangeren Mutter wäre gut.
Ja, das wissen alle.
Wenn eine Mutter in Hoffnung ist und sie hat irgendetwas gesehen, was sie sehr gefesselt hat, oder so, dann wird das Kind, was sie gebiert, wird dann verwandelt. Dann.
Ja, das stimmt.
Das haben wir selbst erfahren. Mhm. Mhm.
Ja, das kennt ihr alle nicht. Dass eine Mutter, es kommt sogar vor, dass eine Mutter ein Kind gebärt, das nicht nach dem Vater aussieht, weil sie verschossen ist in einem Filmstar zum Beispiel. Mhm. Ja, das kommt vor.
Das haben wir.
Ja.
Das war zwar kein Filmstar, aber...
Nein, aber es ist doch so etwas, was wir haben das persönlich erlebt, auch so etwas gesehen. Gut. Was erreichen wir, wenn wir mit dem neuen Mann bekleidet werden, was ein Schöpfungsakt ist, wir werden dann in Gerechtigkeit sein. Und das ist dann in diesem Sinne ein Evangelium, das natürlich vielen widerstrebt, dass ein Mensch, der ein Sünder war und noch ein Sünder, ein unwissender Sünder ist, gerecht sein kann vor Gott. Aber Gott ist gerecht. Wenn durch einen Menschen wir Sünder geworden sind, weil er gesündigt hat, ist Gott gerecht, wenn er einen Menschen gerecht macht, weil wir an den glauben, der gerecht war vor Gott. Das ist nicht als Gerechtigkeit.
Das heißt ja, durch einen Menschen ist die Sünde in alle Welt gekommen.
Und das und schauen wir als Ungerechtigkeit an.
Ist die Gerechtigkeit zu einem Menschen gekommen?
Ja, das war Christus. Es ist interessant. Wir glauben, dass wir Sünder sind durch Adam. Aber wir haben 100-mal Mühe, zu glauben, dass wir gerecht sein können durch Christus, der zweite Adam ist. Und das ist auch wieder ein Akt, den wir unbedingt tun müssen und betrachten müssen und uns sagen müssen, wenn Paulus sagt, an die Heiligen von, war das eine Überhebung? Hat er hier aus diesen Heiligen Selbstgerechte gemacht? Nein, er hat ihnen nur das Evangelium gepredigt, das wir heute predigen. Und dadurch wussten sie, dass sie heilig sind. Was heißt heilig? Die französische, die französische Übersetzung im Diktionär heißt Mis à part pour une sainte vocation. Abgesondert für einen heiligen Zweck. Ist es dann noch Überhebung, wenn wir sagen, wir sind heilig vor Gott? Nein. Wir sind einfach von Gott abgesondert worden und dadurch, dass wir von Gott berührt wurden, alles, was von Gott berührt wird, ist wie? Ist heilig. Und dann sind wir auch heilig in Gottes Augen. Denn selbst auch hier steht es, wenn wir einmal unsere bewussten Sünden gebeichtet haben und keine bewussten Sünden mehr haben und gereinigt worden sind, dann sieht uns Gott so an, als ob wir nie gesündigt hätten und dürfen mit der Gerechtigkeit und dem Gehorsam Jesus, indem wir auf seinen Verdienst pochen und darauf rechnen, dürfen wir vor Gott stehen. Und darum sagt auch Jesus, ihr habt bis heute noch nie so gebetet. Das stimmt. Noch nie wurde im Namen Jesus gebetet und noch nie hat man Gott als Vater angesprochen. Weil er uns, respektiv, weil er uns wieder eine Paterschaft gegeben hat. Wie hat er das gemacht? Was waren wir durch Adam, Kinder Satans? Geistlich. Denn wir haben die Werke getan, Satans. Und Jesus selber hat gesagt, ihr seid Kinder Satans. Stimmt das? Das ist jeder Mensch. Bitte?
Böse von Grund auf.
Böse von Grund auf. Und das sagt die Bibel. Nichts ist gut an uns. Von der Wurzel der Füße bis zur Wurzel, bis zur Haarwurzel, ist nichts Gutes an uns. Und dann ist einer gekommen, der in unserem Fleisch war, der unsere Sünde trug, hat aber ein gerechtes Leben geführt. Und darum wird Jesus Christus als heiliger Vater genannt. Warum? In Jesaja. Weil er eine Kindschaft erzogen hat. Und darum konnte Johannes sagen, dass es wunderbar ist, dass wir heute Kinder Gottes genannt werden. Wir sind geistliche Kinder von wem? Vom zweiten Adam. Und das müssen wir in Betracht ziehen, was das Evangelium für uns sagen will. Und das produziert, heißt es hier auf Französisch, die Heiligkeit in der Wahrheit. Dann lesen wir Vers 29. Dass aus unserem Mund kein schlechtes Wort kommt. Was ist ein schlechtes Wort? Wenn jemand sagt, wir bleiben Sünder bis zum Ende, ist das ein gutes Wort? Nein, denn damit machen wir zunichte den Erlösungsplan. Das ist ein schlechtes Wort gegen Jesus Christus. Denn er hat gesagt, der mich liebt, der gehorcht meinen Gesetzen. Und meine Gesetze sind nicht schwer. Also machen wir Gott zu einem Lügner. Das ist ein schlechtes Wort. Dann heißt es hier, wenn wir aber ein gutes Wort sprechen, so soll dieses Wort zur Erbauung sein. Heißt es hier auf Erbauung. Was heißt Erbauung? Dass wir den Tempel Gottes aufbauen. Und wer ist der Tempel Gottes? Zuerst einmal wir. Dann unsere Gemeinschaft ist auch ein Tempel Gottes. Und dann bauen wir auch nicht nur den Tempel, denn wir sind, der die Gemeinde ist, sondern wir bauen auch den Tempel des Heilandes wieder auf, wo er ist. Denn auch diesen Tempel müssen wir kennen. Wenn wir das alles verstehen, heißt es, so ist es eine Gnade. Dann ist es eine Gnade für uns. Und dann kommt noch einmal ein Vers im Vers 30. Etwas, was wir tun können. Wenn wir nicht nach dem Evangelium sprechen oder handeln, was geschieht dann?
Wir betrüben den Heiligen Geist.
Ja, auf Französisch heißt es, stimmt den Heiligen Geist nicht traurig? Durch welchen ihr versiegelt wurdet für die ewige Erlösung. Was sind wir? Wir sind versiegelt. Das heißt so viel wie, wir sind eingetragen im Buche des Lebens des Lammes. Es nützt nichts, nur im Buche des Himmels des Lebens eingetragen zu sein, sondern wir müssen im Buch des Lebens des Lammes eingetragen sein. Denn alle Leute sind durch Jesus Christus im Buch des Lebens eingetragen. Jeder Mensch lebt dank wem? Dank Christus. Denn was ist das Urteil über eine Sünde? Der Tod. Und wenn wir leben, so leben wir nur dank Jesus Christus. Weil er gesagt hat, ich werde die Verdammung, das Urteil, das über den Mensch gesprochen ist, werde ich tragen. Und so kommt es, dass Gute und Böse auferstehen können, weil ihre Seele lebt. Da haben sich schon viele gestoßen daran und haben mir gesagt, Bruder Klein, du unterstützt die katholische Lehre mit dem. Sag ich, nein, denn ich muss noch zufügen, selbst der, der gestorben ist, der lebt, trotzdem er gestorben ist, aber seine Seele schläft. Das ist der Unterschied von der, unserer Lehre und der katholischen Lehre. Wenn eine Seele ins Fegfeuer geht, dann lebt sie nicht nur, sondern sie ist tätig. Wenn aber eine Seele lebt und schläft, tut sie dann noch etwas? Nein. Was wartet sie? Auf das Erwachen. Und dieses Erwachen wird dann entweder zur Verdammung sein, oder für das ewige Leben, das sie dann bekommen. Erst dann. Wir können das ewige Leben erst bekommen, wann? Wenn der Heiland kommt, was bringt er mit?
Den Lohn.
Den Lohn. Erst bei der Abrechnung haben wir wirklich das ewige Leben. Aber hier werden wir jetzt schon durch den Heiligen Geist versiegelt, um dieses ewige Leben in uns schon heute zu haben. Und dieses ewige Leben bekommen wir allein durch welche Verdienste?
Durch Christus.
Nie durch unsere Verdienste, sondern nur durch Christus allein. Und das ist Christus unsere Gerechtigkeit. Jetzt ist es an uns. Wie können wir das erreichen? Und das ist jetzt wieder ein Studium, das wir unbedingt kennen müssen. Wir haben eine Fakultät. Ich sage doch auch so, oder? Gott hat uns nicht zu Roboter gemacht, sondern hat uns die Fakultät gegeben, was zu machen?
Entscheiden.
Und das ist das wichtigste Wort im Leben eines Menschen. Und dann hat er uns noch etwas anderes gegeben. Jawohl. Er hat uns den Willen gegeben. Und dann hat er uns noch etwas gegeben. Er hat uns das Vermögen gegeben, zu entscheiden. Und das ist das Wichtigste, was Gott verlangt. Wie kann Gott uns aus der Sünde herausholen und uns von der Sklavenschaft Satans befreien, ohne dass er irgendwie wie sagt man das? Nein, nein, es ist ein anderes Wort, was ich sagen wollte. Parteiisch ist. Oder irgendwie, dass Satan ihn anklagen kann und sagen kann, ja, du hast es ja so gemacht. Er kann einen Mensch nur erlösen, wenn der Mensch selber entscheidet. Das ist richtig. Und das gehört vor allem immer dazu. Wenn ein Mensch sagt, ich will nicht dem gehören, ich will dem gehören, dann kann Gott eingreifen. Und dann kann erst Gott uns helfen. Und dann gibt uns Gott den Willen.
Das genügt.
Pardon? Das genügt vollständig. Genügt,
denn wir können das vollbringen, können wir nicht von uns aus.
Jetzt bereits mir vor. Das Können und das Ausführen ist nicht unsere Fähigkeit. Selbst wenn wir es noch wollen, was sagt der Apostel Paulus? Ich wollte das Gute tun, aber ich konnte es nicht. Das ist unmöglich. Was brauchen wir? Gott hat auch Wille, er hat Kraft, und was ist er?
Schöpfer.
Er ist Schöpfer. Und diese drei Sachen, was ist Sünde? Wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen. Was ist Sünde? Apostel Paulus spricht von Römer 7. Und da sagt er, das, was ich tun will, mache ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das mache ich. Darum ist es so, dass das heutige Evangelium, Gottes Wille ist was? Dass ihr heilig seid. Das steht in der Bibel. Das ist Gottes Wille. Und wenn es sein Wille ist, dann kann er es auch tun. Sonst wäre er ungerecht, von uns Heiligkeit zu verlangen, wenn er es nicht tun kann. Und sein ganzes Wesen ist was? Ist Kraft. Und wie groß ist diese Kraft?
Unerschöpflich.
Habt ihr schon daran gedacht, dass unsere Erde um die Sonne herum geht und nie aus der Bahn herausgeht? Mit einer solchen Geschwindigkeit, dass wir in einer Sekunde 300 Kilometer fahren. Und trotzdem gehen wir nicht. Stellt euch vor, ich binde einen Stein an eine Schnur und schleudere diesen Stein. Was hat dieser Stein für eine Tendenz, wenn ich ihn loslasse? Der fliegt weg. Ja? Und so ist das mit der Kraft Gottes. Gott muss diese Erde in einer solchen Gewalt haben, dass nicht aus der Bahn geschleudert wird. So groß ist die Kraft, die uns armen Menschen zur Verfügung steht. Sind wir nicht traurige Geschöpfe? Kleingläubig. Diese Macht steht uns zur Verfügung. Und das ist eine schöpferische Macht. Jetzt ist es der Wille Gottes, dass wir die Sünde abtun. Und unser Wille ist es auch, der Sünde nicht zu dienen. Wie wird heute gepredigt? Es wird so gepredigt. In dem Moment, wo du die Sünde spürst, bitte Gott, dass er dir die Kraft gibt, dass die Sünde unterdrückt wird, dass sie nicht hochkommt. Wenn ich zum Beispiel mich in Zorn begebe, dann bitte ich den Herrn, dann sagt man, und bitte sofort den Herrn, dass der Zorn hier in der Tasche bleibt. Und dann kommt er nicht hoch, denn Gott kann dir die Kraft geben, dass die Sünde nicht hochkommt. Was bin ich dann?
Ein Heuchler.
Bin ich ein Heuchler und ein Pharisäer? Ja, ja, ich bin nicht besser als vorher. Nur, ich bin nicht dann so, wie eine Schwester einmal gesagt hat, also das Evangelium ist wirklich wunderbar. Heute bin ich so weit, dass wenn ich mich in Zorn begebe, dann sieht niemand mehr etwas. Und da war mein Onkel dabei. Und dann sagte er, wenn das euer Evangelium ist, was Sie, weil ihr einfach in Französisch sagen wird, Sie, wenn das das Evangelium ist, das Sie gelernt haben, dann kann ich nur eins sagen, gehen Sie rasch zurück zum wahren Evangelium, denn Sie sind eine Pharisäerin. Denn, was will Gott? Warum ist Jesus Christus gekommen? Um uns von den Sünden nicht nur zu befreien, sondern zu reinigen. Das Austilgen der Sünde ist nicht nur ein Verzeihen der Sünde, sondern ein Reinigen der Sünde. Wenn ich zum Beispiel eine Sünde beichte, was geschieht dann? Was beichte ich dann? Die Tat, oder? Aber kann man das noch gut machen, die Tat?
Hier ist was geschehen, anfangen.
Ja? Warum habe ich gelogen?
Weil
ich ein Lügner bin. Darum habe ich gelogen. Jetzt, wenn ich nur die Tat beichte, ist dann der Lügner weg?
Nein,
dann mache ich es immer wieder. Ich falle immer wieder in die Lüge. Gott kann mir wohl sagen, ja, diese Tat, die kannst du nicht mehr gut machen. Die ist geschehen. Du kannst sie jetzt wieder gut machen und dann werde ich dir verzeihen, wenn du es gut gemacht hast. Aber ich will mehr. Und parallel ist das Evangelium immer Verzeihung und Reinigung. Das ist der Wille Gottes. Und darum will er was aus mir herausnehmen, damit das nicht mehr vorkommt. Das, was ich bin. Meine Gesinnung. Jawohl. Ja. Der Lügner ist im Herz. Und er will mir diese Gesinnung, diese Mentalität, die ich habe, die will er mir wegnehmen. Und wenn er mir das einmal weggenommen hat, lüge ich dann noch. Nein, ich muss nicht mehr lügen.
Dann die Stelle, die Erkenntnis der bewusst, der unbewusst nicht gekommen. So.
Jawohl, jawohl. Ja. Es kann dann noch vorkommen, dass ich plötzlich überrascht werde und ich in der Heiligung noch nicht weit genug bin, um mich nicht zu schämen, dann lüge ich. Aber warum lüge ich wieder? Weil ich in der Heiligung an einer Stelle bin, wo ich noch nicht korrekt bin. Ja, ja. Ist es dann die Schuld, dass Gott nicht sein Werk getan hat in mir? Nein, er hat es getan. Aber mit etwas Gutem bin ich wieder in die Sünde gefallen. Und so war es mit Eva. Eva war gut von Anfang an. Aber sie hat aus Gutem hat etwas Schlechtes getan. Und so können wir selbst neugeboren, selbst verwandelt, können wir wieder in Sünde fallen, wenn wir entweder, sagen wir das Wort, feige oder mutlos, oder irgend in einer Stelle noch nicht geheiligt sind, dann fallen wir wieder in die Sünde. Wenn wir aber merken, aha, da rührt sich etwas, und wir gehen sofort zu Jesus Christus vor den Thron und sagen, Herr, ich habe etwas gesehen, nimm mir das weg, dann müssen wir nicht sündigen. Das wahre Evangelium ist so, ich habe den Willen, nicht zu sündigen, und das muss sein, und ich entscheide mich, dass Gott mich reinigt, geschehe was wolle nachher. Die Konsequenzen muss ich dann Gott überlassen. Aber das ist eben das, was der Mensch nicht will. Er will öfters, will er die Verzeihung, aber gereinigt will er noch nicht werden. Und zwar haben wir Eigenschaften, wo wir denken, das könnte uns noch zu nutzen sein. Ist aber nicht die Eigenschaft von Christus. Und da müssen wir ehrlich sein mit uns selber. Da müssen wir mit uns ehrlich sein. Und darum kann manchmal Gott jahrelang jemand nicht reinigen von dem, was er gerne möchte, weil er immer noch an etwas hängt. Und wenn nur ein Faden ist, kann es Gott nicht, weil er niemand zwingt. Das wahre Evangelium ist so. Ich muss den Willen haben. Das ist schon eins. Dann muss ich mich entscheiden. Ich will das nicht mehr. Und dann kann es uns Gott wegnehmen. Aber dann wird Gott uns die Kraft geben, und seine schöpferische Macht und zu reinigen von der Sünde. Und das ist das wahre Evangelium. Jetzt, wenn wir entscheiden für Gott und zu Gott, dann wird unser Wille mit dem Willen Gottes verbunden und die ganze Macht Gottes steht uns zur Verfügung und von diesem Moment an sind wir was? Eine neue Kreatur. Denn wir sind in Verbindung mit Gottes Wille. Vorher waren wir in Verbindung mit wem? Mit Satans Wille. Und darum, wenn wir in Verbindung treten mit Gott, dann müssen wir heilig sein. Niemand kann vor Gott stehen und nicht heilig sein, oder? Das ist logisch. Alles Gerät, alles was mit Gott zu tun hatte im Heiligtum, musste vorher gereinigt werden. Und so ist es mit uns. Unser Herz muss vorher gereinigt werden von den alten und bewussten Sünden. Wir müssen den Heiligen Geist bekommen und dann bekommen wir den Willen Gottes. Und der macht dann was? Das Wollen und das Vollbringen in uns. Nicht wir. Können wir dann noch selbstgerecht sein? Oder redlich? Nein.
Das ist dann Christi Gerechtigkeit.
Das ist dann die Gerechtigkeit Christi. Und wir haben dann ein Modell, das wir ständig betrachten. Was hätte Jesus an unserer Stelle getan? Das ist Jesus Christus. Und das ganze Ding hier ist was?
Schöpfung.
Ist eine Schöpfung. Und da müssen wir unbedingt kapitulieren und glauben. Es ist eine Schöpfung. Wenn Gott uns gerecht gesprochen hat.
So er spricht, so geschieht.
Ja, so er spricht, so er geschieht und so müssen wir glauben. Wir haben ja auch geglaubt. Wir glauben doch,
durch sein Wort,
dass Gott in 7 Tagen die Welt geschaffen hat. Gut. Und wir glauben, dass wenn Gott gesagt hat, es ist, dann ist es. Wenn Gott in uns Gerechtigkeit spricht, dann ist es. Glauben wir aber, dass das neue Herz nach und nach kommt, dann sind wir nicht besser als diejenigen, die an die Entwicklungslehre glauben. Gar nicht besser. Und was ist die Entwicklungslehre?
Eine falsche Lehre.
Dann glauben wir an eine falsche Lehre. Und noch nicht lange hat ein Prediger gepredigt, dass das neue Herz nach und nach kommt. Das ist falsch.
Nach und nach kommt einfach die Erkenntnis des Unbewussten.
Ja, aber das kommt nach und nach.
Das geht das ganze Leben lang. Darum sagt Schwester Weid, die Heiligung geht das ganze Leben lang durch. So wie du das verstehst.
Aber auch das hat einen Punkt. Denn hier werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und dann kommt was? Dann bekommt eine Bewährungszeit. Dann kommt die Richtung, die wir eingeschlagen haben, wird sich dann beweisen. Und hier sind wir wie gerecht geworden. Durch Gnade. Allein durch Gnade, durch die Gerechtigkeit Christi. Dann gibt uns Gott den Willen. Er gibt uns die Kraft. Und was erreichen wir dadurch? Den Gehorsam. Und dann kommt was? Wir werden gerecht durch Gehorsam. Da werden wir dann zuletzt mit unseren Werken geprüft. Und das ist die zweite Versiegelung. Das da ist der erste Siegel, der Heilige Geist. Und das da ist der zweite Siegel, weil wir hier so in Gehorsam sind, wie Jesus Christus war. Wir leben das Leben Christi. Und wir sind so gehorsam, dass wir hier den Entschluss wieder gefasst haben, lieber zu sterben als zu sündigen. Nicht? Was kann dann Gott machen mit uns? Er kann uns versiegeln. Und dann bekommen wir den zweiten Siegel. Was geschieht dann? Der
Böse ist, der sei
fernhin böse, aber das Umgekehrte.
Der
Gut ist, sei fernhin gut. Das will so viel heißen. Wir sind neugeboren geworden, haben uns in dieser Zeit bewährt, dass wir immer wieder ins Allerheiligste gegangen sind, um das Werk, das Jesus Christus im Allerheiligsten tut, ein Volk vorzubereiten für sein Kommen, damit es dastehen kann ohne Sünde. Das glaubt ihr auch nicht. Und diese Bewährungszeit führt zu ständigem Gehorsam und eines Tages kommt Christus heraus aus dem Allerheiligsten und bringt seinen Lohn mit. Was kann er dann von diesen sagen? Ich kann diesen Leuten heute befehlen, was ich will, sie werden mir immer gehorchen. Kann man solche Leute in den Himmel führen?
Ja.
Jawohl. Dann gibt es keine Rebellion mehr. Dann gibt es keine Sünde mehr. Kein Neid, kein... Doch, hast du...